Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir geben euch einen Überblick über alles, was heute wichtig war, liefern Hintergrundinfos und Analysen im neuen Podcast vom Update. Heute ist Mittwoch, der 12. Juni, und da gucken wir natürlich auch auf die Proteste, die es gegeben hat in Moskau. Eigentlich gedacht als Solidaritätsmarsch für den freigelassenen investigativen Journalisten Golunow. Nur dabei sind offenbar heute mehrere hundert Menschen verhaftet worden. Unser Korrespondent Thilko Gries war mittendrin. Ihm ist zum Glück nichts passiert und er kann uns deshalb noch ein bisschen mehr erzählen dazu, wie er das heute erlebt hat.
Es war mehr ein großer Spaziergang als eine echte Demo. Wenig Parolen, kaum was gesungen, keine Plakate, aber trotzdem sehr harter Polizeizugriff.
Mehr Eindrücke und Einschätzungen natürlich auch von Thilko zur Demo in Moskau, die bekommt ihr dann gleich. Ein weiteres Thema bei uns, beziehungsweise eine Frage, die wir haben und die wir auch beantworten werden: Bringt CO2-Kompensation eigentlich langfristig was? Also wenn man eben fliegt zum Beispiel und dann Geld spendet für ein Projekt, das ein Stück Wald aufforstet, wie sinnvoll ist das wirklich, auch für den CO2-Abbau?
Ein Baum zieht CO2 aus der Atmosphäre ein, solange er wächst. Ist er ausgewachsen, verbraucht er kein CO2 mehr. Und wenn er abstirbt, gibt er das eingesammelte CO2 wieder ab.
Und deswegen ist das für Stefan Fischer von der Stiftung Warentest eigentlich ein Nullnummernspiel. Aber wir wollen ja positiv denken und euch ein paar gute Tipps geben. Also ihr werdet erfahren, auf was ihr achten solltet bei den Projekten, damit ihr euch auch wirklich darauf verlassen könnt, dass ihr da etwas Gutes tut. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Offiziell sollte das Ganze eine Solidaritätskundgebung werden in Moskau, und zwar für den investigativen russischen Journalisten Ivan Golunow. Am Ende hat es dann offenbar mehrere hundert Verhaftungen gegeben. Golunow ist gestern freigelassen worden, nachdem man ihn am Freitag festgenommen hatte, angeblich wegen eines Drogendelikts. Die Anschuldigungen hatten sich dann aber als falsch herausgestellt. Bei dieser Kundgebung soll die Polizei heute relativ hart durchgegriffen haben. Die russischen Nachrichtenagenturen sprechen von 200 Festnahmen. Die Nichtregierungsorganisation OWD Info sagt, es hat 400 Festnahmen gegeben. Darunter sollen auch deutsche Journalisten sein. Unser Korrespondent in Moskau ist Thilko Gries und war heute bei dieser Kundgebung dabei. Thilko, wie hast du die Situation vorhin erlebt?
Ich habe das so erlebt, dass ich einige hundert Menschen zunächst mal, es wurden dann immer mehr, auf einem großen Platz in Moskau versammelt haben. Chistiu Prodi, für diejenigen, die sich auskennen, ist ganz schön da im Zentrum. Es wurden also immer mehr und es war zunächst mal verhältnismäßig wenig Polizei. Aber als sich dann die Menschen so in Bewegung setzten, es war klar, sie wollen Richtung zu einer Innenministeriumsbehörde ziehen, über so einen Demonstrationsweg, der war vorher einzusehen im Internet, da wurde dann sehr schnell sehr hart zugegriffen. Es gibt diese Aftersack, das sind diese Polizeitransporter, noch ein bisschen größer als diese Wannen, die man so kennt aus Berlin zum Beispiel oder so. Also da passen auch mehr Leute rein. Da wurden zeitweise minütlich die Leute reingeschoben. Die waren zuvor rausgeholt worden von so kleinen Stoßtrupps, so Polizisten, immer so 5, 6, zum Teil auch aus Sondereinsatzeinheiten. Die tragen dann andere Uniformen, daran kann man sie erkennen. Die sind so in die Menge rein und haben die Leute rausgeholt. Zunächst mal ging es vor allem um Männer, hatte ich das Gefühl, weniger um Frauen. Allerdings dann später habe ich auch gesehen, durchaus auch Frauen, die zum Beispiel ein T-Shirt getragen haben, um Solidarität zu zeigen mit dem Journalisten, der gestern freigelassen worden ist, oder um andere Missstände anzuprangern. Ganz wenige hatten übrigens Plakate dabei, es war eine etwas ungewöhnliche, es war mehr ein großer Spaziergang als eine echte Demo. Wenig Parolen, kaum was gesungen, keine Plakate, aber trotzdem sehr harter Polizeizugriff.
Aber warum? Also ich meine, so wie du das schilderst, die Leute hatten zumindest keine böse Absicht, sondern sie wollten sich entweder solidarisch zeigen, es geht ihnen vielleicht auch einfach um die Pressefreiheit zum Beispiel. Also warum muss die Polizei in diesem Fall so hart durchgreifen?
Sie muss überhaupt nicht, aber sie tut es. Warum? Tja, weil die einfache Antwort, es gibt keine einfache, weil wir hier in Moskau sind. Vielleicht ist das eine Antwort. Das Versammlungsrecht, das irgendwo auch steht in der russischen Verfassung, die an sich eine ganz schöne Verfassung ist, das zählt nicht und das gilt nicht. Man muss alles beantragen bei der Stadt oder bei den Behörden. Klar, das muss man auch in Deutschland. Der Unterschied ist, in Deutschland kriegt man aber auch mal eine Erlaubnis für Demonstrationen, wenn sie kritisch sind. Das passiert ja in Berlin und anderen Städten alle Nase lang, alle paar Tage. Tage im Prinzip oder jeden Tag. Wenn du hier in Russland die Regierung kritisieren willst, die herrschenden Zustände kritisieren willst und dann eine Demo beantragst, kannst du eigentlich sicher sein, die Genehmigung dafür wird es nicht geben. Und so auch diesmal. Also die Initiatoren haben gestern noch versucht, Verhandlungen zu führen und ja, sind einfach nicht durchgekommen. Und deswegen war das Ganze nicht erlaubt, ja, nach geltender Rechtslage nicht erlaubt. Und auf dieser Grundlage hat die Polizei zugegriffen. Immer mit Durchsagen, so, liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie nehmen hier an einer nicht genehmigten Veranstaltung teil. Bitte räumen Sie den Platz und wer dann nicht räumt, der wird festgenommen.
Sollen auch deutsche Journalisten festgenommen worden sein? Was weißt du darüber?
Das ist richtig, zumindest zeitweise. Es gibt einen Kollegen, einen Producer des Spiegels, des Spiegelbüros hier in Moskau, der ist vor meiner Nase festgenommen worden. Der Kollege hat eine Akkreditierung dabei, also ein Ausweisdokument ausgestellt vom Außenministerium, ist russischer Staatsbürger. Und das hat ihm aber alles nicht viel genützt. Er ist dann in so einen Polizeitransporter hineingebracht worden, auch später auf eine Polizeidienststelle, ist inzwischen wieder in Freiheit, aber hat eben einige Stunden zugebracht. Ich weiß auch von einem Kameramann des schweizerischen Fernsehens, von einem französischen Reporter und noch etlichen mehr. Ich selber kann von mir erzählen, ich war auch kurz davor. Ich hatte schon so die Arme der Polizisten an meinen beiden Armen, die mich abführen wollten. Ich habe das dann noch hinbekommen, meine Akkreditierung, also dasselbe Dokument, meine Karte aus meiner Tasche zu holen und denen zu zeigen und denen auf Russisch zu erklären, dass ich deutscher Journalist bin. Und dann haben sie von mir abgelassen. Aber ich habe ja gerade gesagt, andere Journalisten sind festgenommen worden. Ich habe fast das Gefühl, dass heute durchaus sehr viel mehr Journalisten festgenommen worden sind als bei früheren Demonstrationen, die ich auch schon beobachtet habe.
Tilko, vielen Dank an dich. Und wir sind natürlich froh, dass du nach wie vor für uns berichten kannst aus Moskau. Vielen Dank dafür und für diese aktuellen Eindrücke heute von dem nicht genehmigten Protestmarsch in Moskau, bei dem es auch viele Verhaftungen gegeben hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Guck mal. Das ist doch schön. Die Deutschen denken immer mehr daran, für Klimaprojekte zu spenden, wenn sie zum Beispiel eine Flugreise machen oder eine Kreuzfahrt oder so, ja? Sagt die größte CO2-Kompensationsagentur hierzulande, nämlich Atmosphäre. 9,5 Millionen Euro Ausgleichszahlungen sind da eingegangen im vorigen Jahr, 40% mehr als im Jahr davor. Also, man kauft Zertifikate, das Geld dafür fließt dann eben in Projekte, die zum Beispiel Wälder aufforsten. Denn Bäume wandeln CO2 ja um in Sauerstoff. Super Sache eigentlich. Naja, man muss jetzt ehrlich sein, es ist nicht ganz so einfach, wie das jetzt erstmal klingt. Und unser Reporter Pascal Fischer kann uns auch sagen, warum das so ist. Also Pascal, warum ist diese Waldaufforstung jetzt nicht direkt die beste Methode für eine bessere CO2-Bilanz?
Naja, du musst dir ja alles mal genau anschauen, was passiert über das gesamte Leben eines solchen Baumes oder Waldes, sagt zum Beispiel Stefan Fischer von der Stiftung Warentest.
Denn ein Baum zieht CO2 aus der Atmosphäre ein, solange er wächst. Ist er ausgewachsen, verbraucht er kein CO2 mehr. Und wenn er abstirbt, gibt er das eingesammelte CO2 wieder ab. Das heißt, über den Lebenszyklus eines Baums ist es eigentlich ein Nullsummenspiel.
Ja, und dann kann ja auch alles Mögliche diesen Wald vernichten, bevor der irgendwas an CO2 einzieht. Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen oder vielleicht gibt es einfach Leute, die den Wald ganz frech abholzen.
Jetzt gibt es ja so eine Reihe von Kompensationsagenturen und Zertifikaten, die eben gerade auf Aufforsten setzen. Was bedeutet das dann? Also die braucht man nicht mehr oder was?
Na, so schlimm ist es nicht, sagt gerade auch Prima Klima zum Beispiel. Prima Klima macht seit 1991 solche Waldprojekte und die Geschäftsführerin Henriette Lachenit, die hat mir erklärt, es gibt bei diesen Projektwäldern mehrere Sicherheitsstufen.
Je nach Projekt werden 30-50% mehr Bäume gepflanzt oder mehr Fläche gepflanzt, als es eigentlich nötig wäre, sodass man eben einen Sicherheitspool hat.
Ja, also einiges abgefackelt, es ist immer noch genug da, um CO2 einzuziehen. Außerdem finanziert man da zum Beispiel auch so Feuerschneisen und weiteres Zeug.
Aber jetzt mal Worst-Case-Szenario, wenn der ganze Wald abbrennt, was ist dann?
Ja, da gibt es immer noch eine weitere Reserve. In Uganda zum Beispiel, da hat Prima Klima einen Wald mit 33 Millionen Tonnen gespeichertem CO2, also die sozusagen noch nicht über Zertifikate verkauft sind. Das funktioniert also wie eine Versicherung, die nochmal eine Reserve hat.
Wie lange muss der Wald denn eigentlich stehen, damit sich das Kohlendioxid aus meinem Urlaubsflug dann wirklich neutralisiert hat?
Ja, gar nicht so lange. Das hat mich echt überrascht. Henriette Lachenit von Prima Klima hat mir vorgerechnet, eine Reise Köln bis Palma de Mallorca. Mallorca hin und zurück, Economy-Klasse nehmen wir mal, produziert ungefähr 0,73 Tonnen Kohlendioxid. Umgerechnet wäre es dann eine Fläche von 27 mal 27 Metern aufgeforstete Bäume, die dann ein Jahr lang stehen. Damit wäre diese Flugreise kompensiert.
Jetzt muss ich da nur noch durchblicken bei diesen ganzen unterschiedlichen Kompensationsagenturen und mit Projekten und Zertifikaten. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
Ja, klar, ist nicht einfach. Die Stiftung Warentest aber hat schon 2018 solche Agenturen getestet. Atmosphäre, Klimakollekte, Prima Klima und My Climate, die waren gut bis sehr gut. Stefan Fischer sagt, der Markt für solche Kompensationszertifikate, der ist auch sehr hoch reguliert. Man kann sich also auf diese Testergebnisse verlassen. Das ist alles relativ transparent. Bei MyClimate zum Beispiel ist man stolz auf den Plan Vivo Standard bei Zertifikaten. Da guckt man in den Projekten auch drauf, dass man die Bevölkerung einbindet. Und das heißt ganz konkret, sollte zum Beispiel der Wald jemals ökonomisch genutzt werden, also irgendwie ein bisschen was abgeholzt, um da was zu verkaufen, ja, zum Beispiel in Nicaragua, dann wird diese Bevölkerung vor Ort an den Gewinn beteiligt. Ist also auch nochmal in der Hinsicht nachhaltig.
Trotzdem bleibt ja die Frage, Bäume kompensieren ja nur an CO2, was eben auch in der Luft drin ist. Also mehr können die ja auch nicht rausholen. Mhm. Gibt es Projekte, die diesen CO2-Ausstoß überhaupt erst verhindern, also dass man schon früher ansetzt?
Mhm. Gibt es. Das hat meist mit Energieeffizienz zu tun oder Ressourcenschonung. Zum Beispiel tauscht die Klimakollekte in Indien Kerosinlampen durch Solarlampen aus. Das spart eben Brennstoff, das ist billiger und auch weniger gesundheitsschädlich für die Menschen. Und viele Projekte kaufen den Leuten auch neue Öfen zum Beispiel, weiß auch Stefan Fischer von der Stiftung Warentest.
Dort werden offene Feuerstellen ersetzt durch Öfen, die sehr viel sparsamer heizen. Also es geht da um Kochstellen, die Leute auch kochen da oft am offenen Feuer, atmen auch die giftigen Gase ein und denen wird dann geholfen, indem ein neuer Ofen kommt, der sehr viel weniger Holz verbraucht.
Deshalb sehen die das auch sofort ein, ne, und wollen das dann auch machen. Und das heißt eben, CO2 wird nicht nur eingezogen, sondern überhaupt sofort vermieden.
Okay, dann bitteschön, Pascal, dein Fazit. Aufforstungsprojekte gut oder schlecht für die CO2-Bilanz?
Ja, das kommt natürlich immer auf das konkrete Projekt an. Möglichst hohe Standards sollte es da geben. Und generell erfüllt Wald ja auch noch andere Ziele, muss man auch nochmal dran erinnern. Ist eben auch gut für Tiere und Artenvielfalt.
Projekte, die Wälder aufforsten, können gut für den CO2-Haushalt sein und eure Flugreise zum Beispiel kompensieren. Aber alles sollte natürlich nach strengen Regeln zertifiziert sein. Welche das sind, hat euch unser Reporter Pascal Fischer erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Privatsphäre ist wichtig, gerade zu Hause, ne? Also wenn ihr im Wohnzimmer sitzt oder in der Küche oder im Bett liegt, dann wisst ihr, eure vier Wände sind das, ja? Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt reden, mit wem ihr wollt. In diesem Raum, in diesem Bereich ist alles safe. Nur so sicher und privat, wie wir denken, ist unser Zuhause nicht mehr. Sprachassistenten wie Alexa oder Echo oder Siri, smarte Fernseher, Kühlschränke, die sammeln Daten von, mit und über uns. Und die Frage ist eben, was passiert eigentlich damit? Bei der Innenministerkonferenz, die ab heute 3 Tage läuft, in Kiel wird auch darüber gesprochen, ob Sicherheitsbehörden auf diese Daten aus dem Smart Home zurückgreifen dürfen, um zum Beispiel Terrorangriffe abzuwehren oder Kriminelle zu verfolgen. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle noch mal genauer hingucken, zusammen mit Peter Welchering, der ist Wissenschaftsjournalist und kann uns sagen, wo zu Hause denn eigentlich jetzt schon Daten gesammelt werden. Peter, wo beginnt das denn eigentlich? Vielleicht schon an der Haustür?
Das beginnt dann schon an der Haustür, wenn wir keinen normalen Schlüssel mehr benutzen, um reinzukommen, sondern so einen sogenannten Token oder einfach einen Chip, etwa einen Funkchip. Denn dann zeichnet das Haussystem auf, wer kommt denn da, wann kommt der, wie lange bleibt der? Und dann geht's unter Umständen gleich weiter beim Beleuchtungsmanager. Der nimmt da nämlich die Informationen von diesem Chip aus. Eigentlich soll so ein Beleuchtungsmanager ja nur in den Räumen das Licht einschalten, in denen sich gerade jemand aufhält, und in den anderen eben ausschalten, damit Energie gespart wird. Aber der macht doch viel mehr. Der schaltet das Licht ein und sagt dann eben auch gleichzeitig, welcher Chip-Inhaber denn gerade in welchem Raum war. Und per Gesichtserkennung beispielsweise kann dann etwa, wenn so ein Chip nicht vorliegt, auch etwa von einer Webcam oder von der Kamera, die im Fernseher mit eingelassen ist, dann auch erkannt werden, wer ist denn da in welchem Raum. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wirklich schon gleich zu Beginn, wenn wir das Haus betreten, die Wohnung betreten, da sind.
Und das klingt auch schon sehr konkret, wie du das gerade geschildert hast. Dann lass uns ein Stückchen weitergehen in die Küche, meinetwegen. Es gibt smarte Kühlschränke, wissen wir. Wie sieht's damit aus? Welche Daten sammeln die denn?
Ja, die sammeln theoretisch Daten, aber in der Praxis ist das relativ ungefährlich. Also wenn der Kühlschrank tatsächlich automatisch das Bier oder die Milch nachordert, dann kann der natürlich auch Daten über diese Konsumgewohnheiten weitergeben. Aber das findet eigentlich in Europa praktisch gar nicht statt. Etwas anders sieht das etwa bei der Mikrowelle aus. Denn bei so einer Mikrowelle, da lässt sich am Energieverlauf tatsächlich ablesen, welche Gerichte gerade zubereitet werden. Also beispielsweise eine Pizza, die hat eine andere Energiekurve als etwa so ein Reisfertiggericht.
Und dann weiß man, ob ich mich gesund oder ungesund ernähre zum Beispiel?
Wenn man sagt, Pizza ist ungesund und Reisgericht ist gesund, dann kann man so eine Zuordnung treffen.
Okay, gut. Gehen wir noch einen Raum weiter in Richtung Wohnzimmer vielleicht. Was ist mit dem Fernseher? Smart TV, was wissen die? Können die alles über mich wissen?
Ja, Smart TVs, vor allen Dingen, wenn die nach dem sogenannten Kabelfernsehstandard, also dem HBBTV-Standard betrieben werden, die machen eine ganze Menge. Also die können nicht nur dann speichern und natürlich weitergeben, welches Programm gerade von wem in der Wohnung geschaut wird, sondern auch, ob der betreffende Zuschauer das eben spannend oder langweilig findet. Das machen die anhand von einer Mimikanalyse. Sogar der Blutdruck oder der Pulsschlag, der kann über diese Kamera im Fernseher erkannt werden, nämlich durch eine Auswertung der Gesichtshaut. Das ist aber meistens gar nicht nötig, weil ja diese Vitalwerte ohnehin übers Fitnessarmband dann an die Basisstation geschickt werden, um eben so einen aktuellen Gesundheitsstatus auszuwerten. Und das ist in vielen Smart Homes auch schon der Fall. Und der Fernseher, der ist auch insgesamt eine prima Wanze. Denn per Kamera, die immer im Fernseher steckt, da kann mitgeschnitten werden, was so im Zimmer passiert. Oder per Mikrofon ist auch meistens mit drin. Da kann dann aufgezeichnet werden, was sprechen die Leute denn da im Wohnzimmer gerade. Also Alexa, so gesehen, braucht es nicht unbedingt, wenn man tatsächlich spionieren will. Und natürlich tun das auch unsere Smartphones, denn das sind natürlich die Wanzen, die wir in der Hosentasche haben, also die dann tatsächlich heimlich Mikro oder Kamera einschalten können und auch mitschneiden können.
Was weiß man denn wirklich konkret darüber, was davon tatsächlich schon gemacht wurde oder wird? Also was wird konkret gesammelt und aufgezeichnet?
Also es gibt immer so ein paar Beispielfälle, etwa der frühere Bundesdatenschützer Peter Schaar, der hat mir vor ein paar Jahren mal von einer Wohnanlage berichtet, bei der man anhand des Wasserverbrauchs dann feststellen konnte, ob gerade der Mieter oder Inhaber einer Wohnung die Toilettenspülung gezogen hat oder ob er Wasser in die Badewanne einlässt. Und ebenfalls vor ein paar Jahren, da berichtete mir die Mitarbeiterin einer Hausverwaltung, dass Energiekurven von Wohnungen eben an Hersteller von Fertiggerichten geliefert wurden. Die konnten nämlich danach ihre Werbung für diese Wohnungsinhaber anpassen. Und mir selbst ist mal passiert, dass ich bei meinem Verwalter anrief, bei meinem Hausverwalter, da wollte ich ihn so eine kleine administrative Geschichte klären. Und der war ganz verwundert, weil ich doch mit meinem Token, also meinem Zugangschip und meiner nicht scharf geschalteten Alarmanlage doch eigentlich nach Datenlage zu Hause hätte sein müssen. Aber ich hatte ihm jetzt gesagt, ich sei gerade auf der Dienstreise.
Das ist dann tatsächlich krass. Okay, Peter, lass uns ganz kurz zum Schluss nochmal darauf gucken, auf die Innenminister und diese Konferenz. Also die wollen ja eben darüber sprechen, ob sie nicht vielleicht, also die Sicherheitsdienste, auf Daten zugreifen können, die eben vom smarten Home gesammelt werden können. Google, Apple und Co. sind davon aber gar nicht so begeistert. Was ist los mit denen? Sind die auf einmal Datenschutzfans?
Google und Co., ach nein, Gott bewahre, die denken nicht an Datenschutz, die wollen ja auch die Daten. Aber dahinter steckt ein technisches Problem. Damit nämlich beispielsweise so ein Sprachassistent wie Alexa schneller antworten kann, schneller auch Befehle ausführen kann, wenn ich ihm sage, spiel mal die Musik, muss immer ein großer Teil der Sprachverarbeitung direkt vor Ort laufen. Das heißt, es wird immer weniger an Sprachbefehlen in die Cloud zur Auswertung geschickt. Und wenn die Sicherheitsbehörden aber alle Sprachdaten abgreifen wollen, dann muss Alexa alle Sprachdaten in die Cloud schicken. Das heißt, Alexa wird langsamer, das mögen die Nutzer nicht und dann befürchtet natürlich Google, die springen dann ab und wollen dann nicht mehr mit Alexa arbeiten und das wollen die natürlich nicht.
Peter, vielen Dank an dich, dass du uns mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, was mittlerweile datensammeltechnisch im Smart Home alles möglich ist. Infos dazu habt ihr bekommen in Deutschlandfunk Nova im Update von Peter Welchering.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und Journalisten wird ja oft vorgeworfen, dass wir nur über Negatives berichten, ne? Heute gibt es mal eine gute Nachricht. Okay, mit einer kleinen Einschränkung. Die Welt ist ein bisschen friedlicher geworden. Das ist also schon mal gut. Bei mir ist Aglaya Dane aus der Nachrichtenredaktion. Ein wenig friedlicher, muss ich jetzt allerdings nochmal betonen.
Ja, mit Einschränkungen.
Ja, was heißt denn das?
Also das heißt in Zahlen ausgedrückt, dass die Welt letztes Jahr 0,09% friedlicher gewesen ist als das Jahr davor. Und das geht aus dem Global Peace Index hervor. Das ist eine Studie, die das Institute for Economics and Peace, IEP, jedes Jahr erstellt. Dieses IEP, das ist eine unabhängige Denkfabrik mit Sitz in Australien. Und deren Expertinnen und Experten gucken sich mehr als 160 Länder an. Wo herrscht Krieg? Wo gab es Terrorangriffe? Wie sieht es aus mit Polizeigewalt, Gewalt bei Demos? Wie viel gibt das jeweilige Land für Rüstung aus? Von wo nach wo flüchten Menschen? Also viele Faktoren.
Okay, wenn ich das richtig verstanden habe, war die Welt im vorigen Jahr um nicht mal ein Tausendstel friedlicher als 2017. Das klingt jetzt nicht nach einer großen Verbesserung, ganz ehrlich.
Nee, aber es ist wenigstens zumindest mal eine Verbesserung, weil seit 2013 war der Global Peace Index immer gestiegen. Also es wurde immer kriegerischer auf der Erde die letzten Jahre. Und das ist jetzt mal umgekehrt worden. Die Forschenden der Denkfabrik wollen aber noch nicht von einem Trend sprechen, weil sie sagen, diese Tendenz, die steht auf sehr wackeligen Füßen. Zum Beispiel gucken sie in den Nahen Osten, da macht die Situation so ein bisschen Sorge, besonders der Konflikt mit dem Iran. Und wie sich dort die Lage entwickelt, wird wohl in diesem und im nächsten Jahr dann entscheidend sein für diesen Index.
Wobei der Nahe Osten ist wahrscheinlich so eine ständige Sorgenregion, ne?
Ja, genau. Also Nahe Osten und Mittlerer Osten und Nordafrika, das sind die Regionen ganz klar. Man sieht dann auch so eine Karte, die sind immer rot. Und die Länder, in denen am wenigsten Frieden herrscht, laut diesem Index, das sind Afghanistan, Syrien, Südsudan. Sudan und Jemen, ja auch die Klassikerländer, die wir hier in den Nachrichten oft haben.
Wo hat sich die Lage denn zuletzt besonders verbessert?
Laut dem Index ist das die Ukraine. Die ist auf dem Friedensindex am stärksten nach oben geklettert. Also es gibt so ein Ranking, ne? Und die Ukraine ist da nach oben geklettert. Insgesamt haben sich mehr als 80 Länder verbessert. Verschlechtert haben sich mehr als 70 Länder. Also da ist es gewaltvoller geworden. Darunter viele in Mittel- und Südamerika. Also Venezuela ist ein Beispiel, Brasilien, vor allem aber Nicaragua. Also die sind ganz weit gesunken. Und in diesen Ländern, da sehen die Experten eben, dass Konflikte gewaltsamer wurden, die politische Lage wurde instabiler und auch die Gesellschaften driften auseinander.
Dann lass uns mal auf Deutschland gucken. Wo stehen wir denn hier?
Ja, wir stehen in dem Ranking auf Platz 22. Da denkt man, wer steht denn noch vor uns oder nach uns? Aber man muss sagen, das ist relativ weit vorne und generell, ja, liegt Europa sowieso die europäischen Länder ziemlich weit vorne. Also Europa ist die friedlichste Region der Welt, ganz klar. Ja, und die Frage ist natürlich, wer ist das absolut, absolut allerfriedlichste Land der Welt? Du darfst mal raten.
Oh Gott, keine Ahnung. Weiß ich nicht, vielleicht Island oder so?
Ja,
wirklich?
Richtig.
Ach,
gut getippt.
Okay.
Die können ja nur, die tun ja immer nur so ein bisschen martialisch im Fußballstadion, aber eigentlich sind sie super friedlich offenbar und waren letztes Jahr auch schon auf Platz 1. Und auf Platz 2, da wundert man sich erst ganz kurz, weil da steht Neuseeland. Und dann denkt man, da war doch gerade noch was. Aber der Index bezieht sich auf 2018 und die Anschläge in Christchurch, wo ja Anschläge verübt worden sind auf Moscheen, die waren dieses Jahr. Also die werden in diesen Index dann reingerechnet.
In der Ukraine ist es friedlicher geworden, in Mittelamerika gewaltvoller. Das sind einige Ergebnisse des Global Peace Index. Danke, Aglaya Dane, für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Menschen, die an der Kasse sitzen im Supermarkt, ich glaube, die hassen diesen Satz, weil sie den wahrscheinlich 357 Mal am Tag sagen müssen. Sammeln Sie Punkte. Och, ey. Egal wo oder was man einkauft, diese Frage kommt zu 100%. Punkte sammeln ist ja wie so eine Art Nationalsport in Deutschland und Lidl, der Discounter, möchte jetzt gerne mitmachen. In Berlin und Brandenburg soll es die Lidl Plus App geben. Das heißt, jeder Einkauf wird registriert und als Belohnung gibt es personalisierte Rabattaktionen direkt aufs Handy. Wir wollen Lidl-Fans die Möglichkeit, bei jedem Einkauf bares Geld zu sparen geben. Das ist ein Zitat von dem Geschäftsführer Dominik Eberhard. Ja, und wie sieht das bei euch aus? Also seid ihr Fans oder seid ihr einfach die Art von Kunden, die es doch lieber privater hat? Unsere Reporterin Rebecca Endler über digitale Rabattaktionen.
Ganz früher, da war das anders. Es gab im Ort einen Tante-Emma-Laden. Entweder man kannte die Kundschaft beim Namen oder man lernte sie eben kennen.
Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Später dann, in den 60er Jahren, entsteht der moderne Supermarkt. Mit riesigem Warenangebot und praktischer Selbstbedienung. In den 90er Jahren, da saß meine Mutter mit Schere und Prospekten am Küchentisch und hat Coupons ausgeschnitten.
Nee, Jan, gibt doch ja keine Rabattmarken mehr.
Doch dann passierte etwas. Digitalisierung.
Das ging damals los bei Amazon. Menschen, die diesen Roman gekauft haben, haben auch folgende drei andere Romane gekauft. Und das ist ja jetzt heute so, also wenn sie Schuhe kaufen im Netz oder wenn sie in Urlaub gehen, dann werden sie immer wieder darauf gestoßen, auf diese Art von Angeboten. Mein Name ist Hermann Josef Tenhagen. Ich bin Chefredakteur von Finanztipp.
Mit der Digitalisierung hat, durch die Daten, die Online-Händler über ihre Kunden quasi en passant gesammelt haben, also auch die Individualisierung von Werbung angefangen. So, du hast in den letzten Wochen ein Zelt gekauft? Dann, hier, nimm das, Insektenschutz. Schon mal über Dosenravioli nachgedacht? Kennen wir alle.
Wenn man mal was googelt, Rasenmäher, dann hat man nur noch wochenlang Rasenmäher-Werbung. Ey. Ich finde das grausam oder gruselig.
Damit hat sich ein neues Problem für Handelsketten mit Geschäften vor Ort aufgetan.
Diese Kenntnis hat der heutige Supermarkt ja im Normalfall nicht, wenn ich da einkaufen gehe.
Bis jetzt zumindest. Denn anders als Payback-Punkte, die in Deutschland immerhin von mehr als 20 Millionen Menschen aktiv gesammelt werden, die aber keine individualisierten Rabattierungen anbieten, möchte Lidl mit seiner neuen App anhand der registrierten Einkäufe mögliche Interessen ermitteln und maßgeschneiderte Rabattangebote machen.
Also das heißt, ich bekomme jetzt Rabatt dafür, dass die Leute dann wissen...
Das ist im Grunde genommen das Gleiche wie Payback, nur individualisiert.
Würde mich überhaupt nicht stören.
Und wenn das jetzt die Einzelhändler im Lebensmittelbereich machen, dann kehren die in gewisser Weise ja zurück zu der Kenntnis der Kunden, die sie früher bei Tante Emma haben.
Also eine vom digitalen Fortschritt angestoßene Rückbesinnung darauf, die Kundschaft richtig kennenzulernen. Aber anstelle des persönlichen Gesprächs...
Einen Kümmelkäse und 2 Pfund Tomaten, bitte.
...tritt Big Data. Und das Ziel ist auch nicht nachbarschaftliches Miteinander, sondern ganz klar Geld.
Also ich halte nicht so viel davon, komplett gläsern zu sein.
Kein Einkaufszentrum, kein Online, kein Payback. Halte nichts davon, dann wird der Mensch glasig.
Das ist auf jeden Fall das Ziel von Lidl, dass man dort mehr Geld ausgibt.
Aber mal abgesehen davon, dass Lidl natürlich wie auch andere Supermarktketten, Discounter, Drogeriemärkte und so weiter unser Geld wollen, ist so eine App, die für mich interessante Rabatte anbietet, denn nicht auch vielleicht was Nützliches? 2 Punkte gibt es zu bedenken. Der erste, sagt Hermann Josef Tenhagen, ist Datenschutz.
Wenn mein Friseur mir sagt, der 11. Haarschnitt ist kostenlos, wenn du regelmäßig wiederkommst, oder die Dönerbude sowas macht, dann ist das völlig in Ordnung.
Ob man seine Daten aber einer Discountkette übermitteln will, ohne genau zu wissen, was die damit anstellen, das sollte jeder und jede sorgfältig selbst abwägen. Der 2. Punkt ist, lohnt sich das eigentlich wirklich oder ist der Rabatt vielleicht Augenwischerei? Ist das jetzt wirklich der beste Preis für das Produkt und nicht nur, oh, ich kriege 5% darauf, ja, da schlage ich doch zu, ohne vorher richtig zu vergleichen.
Wenn der Laden 100 Euro nehmen will und macht es 5% billiger, sind 95 und der Nachbarladen hätte aber das gleiche Teil für 80 angeboten, dann hätte ich ja nichts gewonnen mit dem 5% Rabatt.
Und dann natürlich, nur weil das ein satter Rabatt ist, brauche ich das wirklich?
Also dann ein Glas Senf.
1,29.
Wird das günstiger, wenn ich gleich mehrere nehme?
Bei 10 Gläsern sparen Sie 60 Pfennig.
Das klingt schon besser. Und bei 50?
Das war das Update für heute Abend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns gerne morgen wieder. Dann ist auch schon Donnerstag. Der Wahnsinn, oder?
Wahnsinn. Und das ist fast schon Freitag.
Hast du die Woche schneller gemacht oder ich? Kannst dich jetzt noch entscheiden, Pascal?
Ich war's. Ich geb's zu.
Du warst es.
Ja.
Schade. Ich wäre es auch gerne gewesen. Naja, können wir später noch ausfechten. Also, wir hören uns gerne morgen wieder. Neues Update. 18 Uhr. Alte Zeit. Mein Name ist Sonja Meschkat. Wir wünschen einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.